Die Ise nervt mich gerade.
Ich nerv dich in letzter Zeit sehr oft, fällt mir auf. Haben wir ein Problem? Haben wir ein Beziehungsproblem? Stecken wir in einer Krise?
Nein. Hast du irgendwelche unausgesprochenen Gefühle?
Nein.
Ich auch nicht.
Na dann.
Von daher, ich sag dir, dass du mich nervst, das ist fast schon ein Liebesakt.
Du, ich nerv dich auch sehr gerne und ich fühle mich davon tatsächlich auch nicht angegriffen.
Nee, das so auch gar nicht.
So, also null.
Wenn ich dir ganz klar sagen kann, weißt du, was du nervst, dann ist das, das sag ich nur zu Leuten, die ich sehr lieb habe.
Nee, dann sehe ich jetzt ganz viele Herzchen um dich und um mich rum. Jetzt fühle ich mich gerade sehr wohlig, während ich dich nerve.
Ja, trotzdem, du nervst mich. Wenn die Easy, wir haben ein Reel zugeschickt bekommen und wurden nach unserer Meinung gefragt. Ich habe das Reel aber nicht gesehen, sondern eben erst. Die Easy hat sich darüber schon Gedanken gemacht. Ich bin der Meinung, dass die Easy zuerst dazu was sagen sollte, weil sie hat sich schon Gedanken darüber gemacht und sie sagt, nee, ich will unbedingt hören, was du zuerst sagst.
Ja.
Warum?
Vor allen Dingen habe ich, als ich der Person, die das geschickt hat, als ich es gesehen habe, habe ich ja auch meine Gedanken, die ich in dem Moment hatte, ohne lang drüber nachzudenken, geschickt. Das heißt, wir hatten die gleiche Ausgangssituation und seitdem habe ich mir auch keine weiteren Gedanken gemacht. Bis zu dem Zeitpunkt, als ich gesagt habe, hat dir diese Person das Spiel auch geschickt, weil deine Meinung dazu würde mich auch interessieren. Also es ist eigentlich die gleiche Ausgangssituation.
Eigentlich nicht, aber kein Problem. Aber willst du
also
mal
abspielen? In meiner Welt schon.
Ja. Hast du es parat? Willst du es abspielen?
Nee.
Warte.
Also ich würde es abspielen wollen, aber ich habe es nicht parat.
Moment, dann mache ich das mal schnell.
Weil ich bin grandios vorbereitet für diese Podcast-Folge.
Kein Problem, Schatz, I got you. So.
Dating fact. Men have been taught their entire life to treat a woman, but not what to expect from a woman. But women were taught their entire life what to expect from a man and not how to treat a man.
Ich liebe das ja, also, wenn Leute so einen Satz sagen und dann alle anderen drumherum so tun, als wäre das gerade das mindblowingste, krasseste gewesen, was jemals jemand gesagt hat. Weißt du, ihre Reaktion auf diesen Satz war so, wow, ich sehe mein ganzes Leben auf einmal anders.
Okay. Ja, also nur mal ganz kurz auf Deutsch. Er hat gesagt, das sind Dating Facts. Männer würde man ein Leben lang darauf vorbereiten oder ihnen beibringen, wie sie eine Frau zu behandeln haben, aber nicht, was sie von ihnen zu erwarten haben. Und Frauen bringt man bei, was man von Männern zu erwarten hat, aber nicht, wie man sie behandelt.
Ja, das war die Übersetzung.
Der erste Satz. Also, Männern bringt man ein Leben lang bei, wie man eine Frau behandelt, aber nicht, was man von ihnen zu erwarten hat. Also, das stimmt nicht. Sorry. Also der erste Satz schon mal, von der Männerseite kann ich nicht, na klar gibt es ein paar auserwählte Väter, die respektvolles, gentlemanhaftes Verhalten vorleben, ne? Aber gerade wenn ich mir jetzt die Landschaft bei Social Media angucke und alles, was eine Frau hat zu sein, das sind nur alles Erwartungen. Es sind ja alles ist ja in Erwartungen formuliert heutzutage. Eine Frau muss so, eine Frau muss dies, eine Frau muss jenes und das sollte sie sein und so sollte sie sein und so sollte sie verhalten und bitte so. Und das ist egal, von welchem Extrem du kommst an der Stelle, welcher Bubble du angehörst. Es sind lauter Erwartungen. Es gibt natürlich vereinzelt zum Beispiel Bloggern, denen ich folge, die so einen Gegenpol zu der ganzen Red Pill und Andrew Tate Bubble bilden, die wirklich darüber sprechen, wie man jemanden gut nährt, also mit gutem Verhalten und mit Liebe und so weiter und so fort. Und da, aber es ist eher die Seltenheit. Also ich würde eher sagen, dass Männern vielleicht nicht beigebracht wird, was sie von einer Frau zu erwarten haben, aber definitiv vorgelebt, teilweise. Und deswegen denke ich, dass der erste Satz, bis auf ein paar auserwählte Ausnahmen, nicht stimmt.
Okay, und der zweite?
Der zweite Satz, Frauen bringt man bei, was sie von Männern zu erwarten haben, aber nicht, wie man sie behandelt. Jein, ehrlich gesagt. Ich glaube schon, dass aus dieser ganzen dieser Erfahrung oder dass viele quasi Frauen in Abhängigkeit gesehen haben, sei es Mütter, sei es Oma, sei es Tanten und so weiter und so fort, dass ihnen dann sowas gesagt wird wie, ey, du musst aufpassen, ein Mann sollte so und so und so sein, sonst lässt du dich gar nicht erst darauf ein und sonst bist du in der Falle vielleicht später mal. Oder. Also ich glaube schon, dass viele Frauen konkrete Erwartungen haben, auch an den Partnern. Das stimmt schon. Wie man sie zu behandeln hat, jetzt kommt der Punkt, wo ich so ein bisschen zwiegespalten bin. Aus meiner Erfahrung, aus Freunden, Gesprächen mit Freunden, aus dem Coaching, habe ich schon das Gefühl, dass viele Frauen nicht wirklich wissen, wie man, oder es ist nur, das ist nur meine subjektive Erfahrung, nicht wissen, wie man einen Mann auch emotional handelt. Und es kommt so ein Mann. Es ist voll schwierig, das auch doch, eigentlich müsste ich sogar das schon definieren. Aber ich habe schon oft bei meinen männlichen Klienten dieses Gefühl von, ey, ich kann mich nicht verletzlich zeigen. Meine Frau verletzt mich ganz oft mit ihren Worten. Ich brauche es eigentlich krass gekuschelt zu werden. Aber es kommt immer einher mit so einem, das wird gar nicht angesprochen. Also auch da gibt es, sobald es zu hart vulnerabel wird für den Mann, gefühlt, wird es nicht angesprochen und dann hegt man irgendwann Groll, dass die Frau das nicht macht. Weißt du, was ich meine? Mhm. Und deswegen, ich höre schon oft, dass Männer sich fühlen oder dass sie das Gefühl haben, dass ihre Freundin und ihre Frau sie nicht richtig zu handeln wissen. Andererseits wird aber nicht darüber wirklich gesprochen. Sondern erst gemeckert auch oder Vorwürfe gemacht oder kalter Rückzug oder. Und ich glaube, dass noch nicht mal Männer wirklich wissen, wie sie selbst behandelt werden wollen. Also ich glaube, das ist auch ein Prozess, weißt du, in der Hinsicht. Wobei ich jetzt mit jemandem gesprochen habe und irgendwie alle meinten, dass der Top-1-Wert oder das Wichtigste mitunter ist, was sie von ihrer Freundin oder Frau haben wollen, ist Respekt. Das ist mit Abstand Top 1. Vor Liebe teilweise. Dieses respektiert werden als Mann.
Als ich letztens diese Umfrage bei unseren männlichen Freunden, Followern, Zuhörern und so gemacht haben, da ging es ja um die Dynamiken und Beziehungen zwischen Mann und Frau und so weiter und wie sie sich, ich glaube, es ging um diese Submissive-Thematik. Und da habe ich das Wort Respekt auch immer wieder gehört. Da stellt sich dann aber auch immer die Frage, was ist die Definition von Respekt? Weil genau, für viele, voll. Als ich nachgefragt habe, was das genau bedeutet, was eigentlich Wertschätzung. Und immer wenn ich gesagt habe, dann ist es aber doch eigentlich Wertschätzung für das, was du tust, für dein Sein, für deinen Effort, den du bringst und so weiter und so fort, hieß es, nee, ich meine schon Respekt. Und wenn ich dann gefragt habe, wo der Unterschied ist zwischen das Anerkennen und dankbar dafür sein und wertschätzen, was du mit in diese Beziehung bringst und was du für die Beziehung leistest und Respekt, konnte mir das niemand beantworten. Also ich glaube, es ist schon ähnlich oder zumindest eine Kombination aus Wertschätzung und Respekt, nur dass Frauen es eher Wertschätzung nennen wollen.
Wahrscheinlich, ja.
Und Männer eher Respekt, weil Frauen, die nicht wertgeschätzt werden, die auch ständig das Gefühl haben, dass was sie tun und was sie leisten und was sie für ihren Partner tun, wird nicht gesehen und für selbstverständlich genommen, fühlen sich auch nicht respektiert. Ergo wertgeschätzt. Also ich glaube, das ist schon sehr nah beieinander. Nur, dass andere Worte dafür gewählt werden.
Ja, und ja, das ist meine Antwort dazu. Was ist denn deine?
Also erstmal halte ich die Aussage für wirklich bodenlosen Quatsch. Also bodenlos. Ich würde gerne wissen, wer auf diesen Satz gekommen ist. Also genauer gesagt, ich wüsste gerne, ob das ein Mann war oder eine Frau. Weil du bist ja mehr, also deine Antwort bezog sich gerade eher auch auf das, was so auf Social Media gesagt wird, was deine Klienten so erzählen und so. Wenn aber in dem Satz, in dem Zitat gesagt wird, ihr Leben lang, Frauen lernen ihr Leben lang, Männer lernen ihr Leben lang, fängt das bei mir ja schon bei der Kindheit an. Und in der Kindheit lernen Jungs schon, Mädchen schlägt man nicht, Mädchen sind schwächer, du lernst als Mädchen, wenn ein Junge sich scheiße verhält und irgendwie an deinen Haaren zieht, dann mag er dich eigentlich, er weiß nur nicht, wie er es ausdrücken soll. Und dann geht es ja je nach Kultur, je nach Wertesystem der Familie und vor allen Dingen je nach Beziehung der Eltern, was du lernst, wie es ist, mit Männern in einer Beziehung zu sein. Ich kenne mehr als genug Frauen, die nichts anderes beigebracht bekommen haben, als dass von Männern nicht viel zu erwarten ist. Und wie sie mit Männern umzugehen haben, um sie entweder anzuziehen oder sie behalten zu können. Ergo, sei leise, mecker nicht viel, mach ihm das Leben nicht zu anstrengend, putz gut, sieh gut aus, sei sexy und kann gut kochen. Die Liebe eines Mannes geht immer durch den Magen. Babababababab. Da geht es nur darum, wie du Männer behandelst, damit sie bleiben. Oder damit du sie kriegst. Sei sexy, aber nicht zu sexy. Sei dies, sei das, sei jenes. Da geht es ja nur darum.
Mhm.
Und vor allen Dingen, erwarte nicht so viel. Wenn Boys will be boys. Wenn der dich nicht unterstützt, wenn der zu lange schläft, wenn der nur zockt, wenn der, weiß der Geier, lass ihn einfach. Boys will be boys. Also ich habe das Gefühl, Frauen werden, je nachdem, wie sie groß werden, wie das Umfeld ist, in welcher Kultur sie groß werden, wie die Mutter denkt und so weiter und so fort. Aber gerade in unserer Generation, ich glaube in der nächsten Generation, jetzt ist das nochmal eine komplett andere Nummer, aber in unserer Generation ging es schon auch noch viel darum, wie geht man mit einem Mann um? Was erwartet ein Mann von einem? Und ich glaube, dass das in den Staaten, und da kam das Zitat ja her, nicht anders war, gerade in unserer Generation, weil die sind ja noch viel konservativer als wir teilweise. Deswegen halte ich das für absoluten Quatsch. Und ja, gleichzeitig wurden auch viele darauf getrimmt, was sie von Männern dafür erwarten sollten. Also zum Beispiel, dass erste Dates bezahlt werden, dass Männer Frauen ansprechen und nicht Frauen Männer, dass diese ganzen unausgesprochenen Regeln oder Gesetze, die es so gibt, dass man erwartet, irgendwie der bezahlt und so weiter und so weiter und so weiter. Ja, auf Männerseite glaube ich, ich glaube, dass Männer beigebracht bekommen, nicht wie sie mit Frauen per se umgehen, sondern worauf Frauen stehen, angeblich.
Ja.
Alle Männer, die ich kenne, haben irgendwann in ihrem Leben gelernt, du kaufst Blumen, du entschuldigst dich, egal was du gemacht hast, weil happy wife, happy life. Egal was sie sagt, sie hat recht, also halt einfach die Schnauze, weil sonst geht sie dir auf den Sack. Frauen stehen auf Geld, also verdienen bitte genug. Fahr ein schönes Auto, ohne schönes Auto hast du keine Chance. Kauf Blumen, wenn du was gemacht hast. Kauf Schmuck, wenn du was gemacht hast. Sag einfach Ja und Amen. Das sind alles Dinge, die sehr oberflächlich sind, meiner Meinung nach, sehr destruktiv sind, aber die Menschen in unserer Generation seit der Jugend gelernt haben oder immer mal wieder aufgeschnappt haben, unabhängig von dem, was uns vielleicht unsere Eltern mitgegeben haben. Und dann, und das spielt den viel größeren Faktor, bei Frauen ist es, also prinzipiell egal welches Geschlecht, die Beziehung der Eltern und wie die beiden miteinander umgehen, was man vorgelebt bekommt, zeigt einem schon mal, oder man lernt dabei unbewusst, wie eine Beziehung aussieht. Und als Mann lernst du, wie Frauen gegebenenfalls sind, als Frau lernst du, wie Männer gegebenenfalls sind. Dein Vater ist deine mehr oder weniger erste männliche
Blueprint.
Beziehung und dein Blueprint für dein weiteres Leben, wenn du nicht aufpasst und es nicht aufarbeitest. Bei Männern ist es die Mutter. So, das ist viel wichtiger als alles, was dir irgendwer erzählt, weil darauf baut es ja auf. Wenn du eine wundervoll harmonische, hochreflektierte, bewusste, tolle Beziehung deiner Eltern erlebst, dann können dir Leute so viel wie möglich sagen, Männer sind so, pass auf, blablabla. Wenn du es aber zu Hause siehst, dass es auch anders geht, dann geht das ins eine rein, ins andere wieder raus. Wenn es zu Hause aber schon schwierig ist, dann lernst du diese ganzen Dinge ja schon mal implizit. Und dann kommen noch ganz viele andere, die dir alle möglichen Regeln und Gesetze und Sachen sagen, die zwischen Männern und Frauen so passieren. Dann verfestigt sich der ganze Kram. Beide Parteien lernen aber nie, in Beziehung miteinander zu sein. Es geht niemals darum, zu lernen, was man von Männern zu erwarten hat oder wie man Männer behandeln muss oder was man von Frauen zu erwarten hat oder wie man Frauen behandeln muss. Da geht es auch nicht um Tür aufhalten, Essen bezahlen, Stuhl zurückziehen. Was beide Parteien, beide Geschlechter nicht lernen, wenn sie keine super reflektierten, wundervollen, emotional verfügbaren und reifen Eltern haben, ist, wie man in Beziehung zueinander ist. Weil nicht jede Frau ist gleich, nicht jeder Mann ist gleich. Es geht darum, wie geht man miteinander um? Wie löst man Konflikte? Wie ist man miteinander verletzlich? Wie äußert man Bedürfnisse? Das lernt kein Geschlecht einfach so.
Mhm.
Und das ist das eigentliche Problem. Und das macht den Spruch sowieso schon mal komplett überflüssig. Das ist meine Meinung.
Ja.
Ja.
True that. Ich meine, dieses lebenslange Lernen ist auch, ist ja auch teilweise durch Beobachten. Also wo lernst du ein Leben lang, wenn nicht zu Hause?
Ja.
Also du lernst ja quasi ab dem Moment, wo du wahrnehmen und beobachten kannst, bist du ja am Recorden von dem, was du gerade siehst. So, und am Abspeichern. Und deswegen ist das lebenslang, glaube ich, schon eher oder ganz oft auf das Elternhaus bezogen. Und da glaube ich, also zumindest erfahrungsgemäß und ne, das, was ich so sehe, ist, glaube ich, super selten passiert, dass es irgendwie konstruktiv war oder das, wie du so schön gesagt hast, dass man gelernt hat, wie man miteinander umgeht.
Ja, aber woher denn auch? Die wissen es doch selber nicht.
Ja, das ist überhaupt gar nicht mit einem Vorwurf belastet.
Nee, null.
Gar nicht, also null. Sondern ja, die wussten es einfach nicht und wie ich ja auch so gerne daran erinnere, dass die Generation vorher ja oft mit Existenzsicherung beschäftigt war. So egal welcher Art. Ne? Und dass der Fokus eher darauf lag, als auf irgendwie super viel irgendwie Selbstreflexion und Trauma aufarbeiten und dies und jenes und konstruktive Kommunikation lernen und so. Nee. War ja viel geprägt von Funktionieren, Aufbauen, den Kindern eine bessere Zukunft bieten. So. Und ja. Ich glaube, da gab es einfach nicht viel Raum dafür. So. Und dann natürlich kommen ja klassische Rollenbilder kommen noch hinzu, ne, die man damals ja auch gefestigt hatte und die auch nicht immer konstruktiv waren, im Gegenteil. Und ja, und ich glaube, wir sind so. Ich glaube, dass wir Millennials schon so die erste Generation sind, die sich damit intensiver beschäftigt.
Ja, auf jeden Fall. Und ich glaube, also ich sehe das in meinem Umfeld und auch in jeder einzelnen meiner Klientin, wenn ich, je nachdem wie die, also erstmal sind von den meisten die Eltern entweder geschieden oder in wirklich keiner glücklichen gesunden Beziehungen, also sodass
Zwecksgemeinschaft.
Sodass die Kids immer eher, selbst bis ins Erwachsenenalter, immer gedacht haben, ey, eigentlich müssten die schon längst getrennt sein. Ich versteh nicht, warum. Wenn sie geschieden waren, war immer eine Seite, die über die andere Seite gemeckert hat oder eine super frustrierte Mutter, die dann viel erzählt hat, wie scheiße Männer sind und verlass dich bloß nie auf einen Mann und selbst ist die Frau und so weiter und so fort. Oder die danach viel, sagen wir mal, rumexperimentiert hat mit verschiedenen Partnern und das Kind hat das mitbekommen und dann hat sie Männer irgendwie zum Beispiel mehr zu Spielzeugen gemacht, zu Zeitvertreiben, zu, ne? Und hat zum Beispiel auch schon früh die Tochter, ich will nicht sagen sexualisiert, aber in eine Richtung getrieben von, wenn du einen Mann halten möchtest, dann musst du abwechslungsreich sein und du musst dies und du musst das und du musst jenes. Also viel in Richtung, so musst du als Frau im Bett sein, damit dein Mann dir nicht wegrennt, wie dein Vater mir weggerannt ist und solche Sachen. Das sind natürlich auch alles Sachen, die hängen bleiben. Und ich habe das Gefühl, dass gerade die Generation unserer Eltern die ersten waren, bei denen Scheidung überhaupt eine Option war. Mhm. Bei der Generation unserer Großeltern war das ja noch kein Ding. Die haben einfach die Schnauze gehalten und das Beste draus gemacht. Da gab es aber auch noch nicht so viel Fremdgehen und so weiter und so fort, weil unsere Opas A, Krieg und so, die hatten ganz andere Probleme und B, gab es nicht so viele Möglichkeiten wie heute. Und Tinder und
glaubst du? Hast du nicht gesehen? Weiß ich nicht. Ich glaube einfach nur, dass das viel, ich kenne das wirklich, ich habe das selber schon mal gehört, also ich saß schon mal in einem Raum, wo das gesagt wurde, dass es, weil du weißt doch, wie Männer sind. Das machen die schon immer, das wirst du auch niemals ändern können. Ne? Hast du ein Dach über dem Kopf, kriegst genug Geld, deine Kinder sind gesichert, dann schau mal drüber hinweg. Ich glaube, das gab es schon immer.
Ich sage nicht, dass es das gar nicht gab, ich sage nur, dass es nicht so viel war wie heute. Weil heute ist alles einfacher als früher.
Ja, es ist zugänglicher, auf jeden Fall. Ja. Durch hundertprozentig. Ja. Aber ich glaube, das gab es schon immer.
Ja, das auf alle Fälle. Das ja, aber ich glaube nicht in dem Ausmaß, in dem das heute machbar, möglich und wie einfach einem das gemacht wird. Worauf wollte ich jetzt hinaus? Achso, bei unseren Großeltern gab es das Thema Scheidung einfach noch nicht. Das heißt, unsere Eltern, die Generation unserer Eltern war die erste, bei der das ohne Probleme möglich war und eine Option war, sodass die Frau danach auch noch irgendwie überleben konnte. Mhm. Und ich glaube einfach, dass dadurch oder damit Probleme entstanden sind, weil keiner wusste, wie man damit genau umgeht. Wann macht man das? Wie macht man das? Da kam viel Frust. Sie haben es immer noch nicht super früh gemacht, wenn sie gemerkt haben, es geht nicht. Manche haben es noch durchgezogen bis keine Ahnung wann. Dann war das Fass immer voller. Dann ist es eskaliert. Dann gab es Rosenkriege. Also weißt du, was ich meine? Ich glaube, das war die erste Generation, bei der das so normal wurde, dass es häufiger gemacht wurde, aber ohne die richtige Vorbereitung, ohne zu überlegen oder ohne irgendwo zu lernen, wie man auch mit Trennungen umgeht, wie man mit Scheidungen umgeht. Also weißt du, was ich meine? Es gab einfach viel, 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 viel Chaos. Super viel Chaos und super viel frustrierte Eltern, die mit dieser neuen Situation überfordert waren und die manchmal den Fehler gemacht haben, das an ihren Kindern, ich will nicht sagen auszulassen, aber mit ihren Kindern zu besprechen.
Ja, ja, voll.
Die dann natürlich ein gewisses Bild von Beziehungen oder von dem anderen Geschlecht bekommen, wenn du Pech hast.
Yep.
Ja.
Weißt du, was spannend ist? Was super ungewöhnlich. Meine Urgroßeltern mütterlicherseits haben sich scheiden lassen.
Und es ging?
Ey, das war noch in Marokko. Weißt du, wie krass das ist? Für die damalige Zeit. Also nicht meine Oma, sondern ihre Eltern waren geschieden und sie hatte einen Stiefvater und den hat sie über alles geliebt. Noch meine Mutter sagt, die meinte so, für uns war der Stiefvater der richtige Opa sozusagen. Der war total süß, der hat meine Mutter abgöttlich geliebt, der hat die total gut dazu, also hat sich voll gut um sie gekümmert und dann hat sie oft, der leibliche Opa war nicht so beliebt, weder bei der Oma selbst noch bei uns Kindern, wenn er mal da war. Und das ist so ungewöhnlich, Easy. Du hast keine Ahnung, gerade in so einer Kultur wie die in Marokko damals, ja.
War das nicht sogar hier irgendwann?
Ding der Unmöglichkeit.
War das nicht hier irgendwann sogar gar nicht legal? Vor allen Dingen, solange der Mann das nicht irgendwie zugestimmt, also irgendwie, irgendwas war hier, also gesetzlich gesehen, dass das den Leuten damals nicht so einfach gemacht wurde.
Keine Ahnung. Also im Deutsch, also wie es in Deutschland
war. In Deutschland,
war,
ja.
Also wann war? Keine Ahnung, das weiß ich nicht. Nein.
Ich komme nicht mehr drauf.
Ich weiß auf jeden Fall.
Ja,
was wir wissen ist, dass es lange gesellschaftlich sehr verpönt war einfach. ne? Dass du dich
da, ja, das auf alle Fälle.
Bist du verrückt oder was?
So. Ja, Scheidung genauso verpönt wie über 25 nicht verheiratet zu sein oder unverheiratet Kinder zu bekommen.
Genau.
Also es war ja alles.
Also, oder generell zu spät Kinder zu bekommen.
Ja. Wobei, gerade zu dem Zeitpunkt gab es ja auch noch keine Verhütung, da war das mit dem zu spät Kinder bekommen.
Ja.
Jetzt, also.
Stimmt.
Die haben außer ja eher zu früh. Nicht.
Ja, aber du konntest aus irgendeinem biologischen Grund nicht. Na, die Leute sind ja teilweise heute noch nicht so, gehen damit noch nicht so sensibel um.
Gott, ich bin so froh, dass ich nicht in dieser Zeit groß geworden bin.
Ich auch.
Boah.
Gibt es eigentlich, wenn du es dir aussuchen könntest, gibt es eine Zeit, in der du am liebsten aufgewachsen wärst?
Nee. Ich habe früher, bevor ich mich beschäftigt habe mit insbesondere den medizinischen Dingen und Verhütung und Emanzipation und so weiter, habe ich immer gedacht, so diese 50er, 60er Jahre sind schon irgendwie geil, so mit auch noch so Petticoats und irgendwie, weiß ich nicht, ich habe auch so Schwarz-Weiß-Filme und so, ich habe das immer so ein bisschen romantisiert.
Mhm.
Aber das ist halt die Filmvariante davon. Weißt du, was ich meine? Das ist halt nicht real life. Und spätestens als ich mein zweites Buch geschrieben habe und ich mich mit der Entwicklung und Entstehung der Pille beschäftigt habe und ich dann festgestellt habe, was Frauen vorher an Auswahlmöglichkeiten für Verhütung hatten, nämlich keine, und dann dann gelesen habe, was die damals alles durchlitten haben. Weil der Frauenkörper 0,0 erforscht war, weil Abtreibung illegal war. Also komplett illegal. Nicht wie heute, sondern komplett, komplett illegal. Das heißt, es wurde einfach nicht gemacht. Und wenn es rauskam, dass du es gemacht hast, kamst du in den Knast. Also haben sich Frauen tatsächlich Fahrradspeichen heiß gemacht und selbst eingeführt, um die Schwangerschaft irgendwie abzubrechen, oder haben irgendwelche Gifte geschluckt und oder wurden in irgendwelchen Kellern von irgendwelchen Quacksalbern operiert. Und also wirklich, ja, als ich das alles gelesen habe, und da kommst du natürlich automatisch auch in eine Zeit, in der Frauen noch nicht richtig arbeiten gehen konnten, in der sie kein eigenes Konto haben durften, und so weiter und so weiter und so weiter. Und wenn du dich damit irgendwann mal richtig ausführlich beschäftigt hast und dir überlegst, wie das Leben als Frau damals gewesen sein muss, es kann natürlich sein, dass du Glück hattest und du hast einen wundervollen Partner gefunden, der diese Machtposition, die er über dich hatte, nicht ausgenutzt hat. Und du hast mit diesem Mann ein wunderschönes Leben gehabt. Das kann sein. Es kann aber genauso gut sein, dass du geheiratet hast, weil du heiraten musstest, weil du ein Mensch zweiter Klasse warst, wenn du nicht geheiratet hast. Oder deine Eltern dich gezwungen haben, relativ früh zu heiraten. Innereheliche Vergewaltigung war komplett normal und auch nicht auch nicht verboten.
Warte mal, was hatten wir denn da? Das war doch bis vor kurzem auch in Deutschland auch erlaubt. Ja. Hat nicht Merz dafür gestimmt? Ich weiß nicht, ob das Scholz oder Merz war. Einer von beiden, da wurde mal ausgepackt, dass die haben damals dagegen gestimmt, dass Vergewaltigung, also dass quasi Vergewaltigung in der Ehe als Vergewaltigung gilt.
Okay, ich habe ganz, ganz, ganz viele Kraftausdrücke in meinem Kopf, die ich jetzt nicht. Haben die zwei Kinder? Haben die eine Tochter? Sind die noch zu retten?
Warte mal, war das?
Das ist ja aber eh nochmal ein anderes Thema. Die gesetzliche Grundlage in Deutschland, wenn es um sexuelle Übergriffe geht, ist eh ein ganz schlechter Witz. Du wirst ja für Steuersachen mehr belangt, als wenn. Na, egal. Okay. damit fange ich jetzt nicht an, sonst kriege ich einen bösen Hals. Der Punkt ist, als ich festgestellt habe, wie das Leben als Frau, wenn du nicht den perfekten Mann kennengelernt hast, gewesen sein muss, ohne Autonomie, ohne eigenes Konto, ohne die Möglichkeit, aus dieser Ehe zu flüchten, ohne die Möglichkeit, ein eigenes Bankkonto, eine eigene Wohnung zu haben, ohne diese ganzen Möglichkeiten, du bist komplett ausgeliefert. Und ab dem Zeitpunkt, ja, wo ich das verstanden habe, habe ich gedacht, nee, ich bin genau in der richtigen Zeit groß geworden. Und vor allen Dingen, ich bin auch sehr dankbar, dass ich spät genug groß geworden bin, aber immer noch früh genug, dass ich ohne diese Technik, die wir heute haben, groß geworden bin.
Mhm. 100%.
Weil ich meine komplette Kindheit draußen verbracht habe.
Ja.
Okay, nicht immer komplett. Es hat ja auch manchmal geregnet. Und ich durchaus sehr dankbar bin für alle Videospiele, die ich spielen konnte. Und für meine PlayStation damals. Und ne, alles cool. Und dass ich dabei war, als das Internet erfunden wurde. Alles cool. Aber es war in Maßen.
Ey, das ist so krass eigentlich, Izzy. Wir sind eigentlich die Generation, die dabei war, als das Internet erfunden wurde und jetzt dabei ist, als KI erfunden wird.
Ja, wir sind älter
einfach als Google. Einfach zweimal. Hä?
Wir was? Zwei sind älter als Google.
Ja, hart. Das ist hart.
Wir sind härter als das Internet. Ja. Härter als das Internet. Wir sind älter.
Härter.
Als das.
Ja, als das, als Internet, das Internet populär, als es populär wurde. Ich gehe davon aus, dass es schon vorher erfunden wurde und nicht so an den Mann gebracht wurde. Und übrigens nochmal zur Bestätigung, es war Merz, nicht Scholz. Ich habe es gerade kurz gegoogelt. Merz war das.
Der hat doch mich jetzt nicht mehr alle mehr. Latten am Zaun.
Wirklich, ich. Kein Kommentar. Aber auf jeden Fall, älter als Google ist hart. Älter als das Internet auch hart. Wahrscheinlich ist aber auch so, dass es schon vorher gab und noch nicht so reif war. So, noch nicht das die Marktreife erlangt hatte. Naja, gut, der hat ja in seiner Garage angefangen, ich weiß nicht.
I don't know.
Das müssen wir eigentlich auch mal googeln. Aber das ist krass. Wir waren aber dabei bei der ersten großen, nennt man das nicht Industrialisierung? Durchs Internet auch?
Absolut keine Ahnung.
Ich war, keine Ahnung, auf jeden Fall bei der. Und jetzt sind wir bei der zweiten großen Geschichte dabei. Und die wird ja.
Ja, und wir waren bei der.
Ein harter Einschnitt.
Wir waren bei der 2000er-Wende dabei, wo alle gedacht haben, die Welt geht unter.
Ich weiß noch, ich weiß noch. Oh, um 0 Uhr gehen, stürzen alle Computer ab. Und ich weiß noch, aufgrund des Maya-Kalenders, ne?
Ja.
Weil der Maya-Kalender irgendwie geendet hatte. Was war das?
Ich weiß es nicht mehr. Aber da war irgendwas, war da mit Mayas und Vorhersagen und so. Und es haben sich tatsächlich Menschen auf das Ende der Welt vorbereitet. Und da war es 12 und alle so, ja. War wohl nix.
Back to business.
Ja. Wir leben alle noch, cool.
Ja. Ich frage mich manchmal, ob ich nicht hätte noch mal so 10 Jahre früher geboren werden müssen. Dann hätte ich so auch die 90er mitgenommen als Erwachsene. Also als Erwachsene, die gerade rausgeht. Weißt du, was ich meine? Das wäre auch geil gewesen.
Ja, aber es könnte sein, dass du dann den Shift nicht so richtig mitgekriegt hast. Zu Neuzeit jetzt, zu KI, weil die Leute, die die 90er als Erwachsene schon mitbekommen haben, sind meistens die, die jetzt mit so Sachen wie KI nichts anfangen können. Die auch Social Media jetzt nicht so super gerne benutzen und, weißt du, was ich meine? Denen ist das alles zu fremd, zu techy-techy, zu Und wenn du den Anschluss aber verpasst, dann ist das schwierig gerade. Deswegen glaube ich, es ist, also auch technisch gesehen, eigentlich genau die richtige Zeit gewesen. Technisch. Wobei du natürlich auch viel, viel älter bist als ich. Ich bin der junge Hüpfer.
Du bist ein Jahr jünger als ich, oder 2 Jahre, ne?
Ich glaube eins.
War das nochmal?
Ich bin 88.
Du bist 88. Nee, ich bin 87.
Ja, eins. Ja, viel älter.
Ich werd einfach dieses Jahr 39. Das ist so surreal, Izzy.
Ja, ich werde 38. Das ist auch sehr surreal.
Ich fühle diese 39 oder 38 null.
Ich auch.
Ich fühle mich innerlich überhaupt nicht. Ich fühle mich überhaupt nicht, als wäre ich jetzt irgendwie Ende 30. Gar nicht. Gar nicht.
Ich weiß immer nicht, ob ich meinem Gefühl überhaupt eine Zahl
geben könnte.
Weil ich das Gefühl habe, ich bin. Also, ich fühle mich jetzt nicht anders als mit Mitte 20. Außer, Und ich glaube, da merkt man dann doch den Unterschied, dass ich um einiges reifer, weiser, regulierter, ruhiger, also weißt du, was ich meine? Was meine mentalen, neuronalen, psychischen, emotionalen Fähigkeiten und Kapazitäten betrifft. Wahrscheinlich auch aufgrund der Lebenserfahrung und aufgrund von diversen anderen Dingen. Das ist schon komplett anders als mit Mitte 20.
Ja,
aber von auf jeden Fall. Allem anderen her, von Dingen, die ich lustig finde, von Dingen, die ich irgendwie gerne mache, oder hat sich jetzt nicht so viel.
Aber findest du es nicht krass, Isi, dass dieses gleiche Ich, was irgendwie mit 8 im Bett lag zu Hause, das ist das Gefühl, das gleiche Ich, also das fühlt sich gleich an, also weiterentwickelte, aber es fühlt sich genauso an wie die 12-Jährige und die 18-Jährige und auch die 20-Jährige und jetzt die 39-Jährige, also dieses Ich in mir. Weißt du, was ich meine? Dieses, ich weiß noch, wie ich, glaube ich, mal mit irgendwie 14 oder so im Bett lag und mich gefragt habe, ob ich mal Kinder bekommen werde, ob ich mal heiraten werde, wie meine Zukunft aussieht. Und dieses Ich, das, mit dem ich, das in meinem Hirn war, fühlt sich, also es fühlt sich wie die gleiche Person an, wie heute, nur halt eine weiterentwickeltere und bewusstere Version, die auch mal über sich selbst nachdenken kann, bla bla bla. Aber dieses Ich in mir, das ist das Gleiche. Das ist total spannend.
Ich weiß also gar nicht. Ich weiß gar nicht, ob ich das so sagen würde. Ich weiß auch nicht, ob ich. Ich weiß nicht, ob ich mir über dieses Ich in mir überhaupt auch nur halbwegs bewusst war.
Jetzt in der Retroperspektive.
Ja, aber auch
Retroperspektive. Wenn du jetzt heute dir bewusst bist,
ja. Habe ich keinen richtigen. Ich wüsste nicht, wie ich mein 14-jähriges oder 16-jähriges oder 18-jähriges Ich sich in welchen Situationen gefühlt hat. Ich war einfach immer im Moment. Ich habe mir auch keine Gedanken über meine Zukunft gemacht oder. Also, weißt du? Also ich war immer sehr.
Also Gedanken habe ich mir gemacht, auf jeden Fall.
Ich habe mich auch nie gefragt, ob ich irgendwann heirate oder Kinder bekomme oder so. Ich habe mich auch nie gefragt, was mit meiner Karriere ist. Ich habe einfach mal gemacht. Ich war immer so ein. Ich habe das ja auch heute noch, dass ich so ein. Macher klingt immer so seltsam.
Nee, bist du. Kannst du auch genauso sagen.
Aber das klingt immer. Gut, vielleicht habe ich auch einfach zu viele Podcasts von irgendwelchen Gym Bros gesehen. Das klingt immer so nach High Achiever, Entrepreneur, ich bin Macher. Was ich damit meine, ich setze einfach schnell um. Ich mache mir nicht so viele Gedanken.
Genau. Hundertprozentig.
Sondern ich mache einfach.
Stimmt. Ja, das stimmt.
Und das war gefühlt schon immer so. Deswegen habe ich.
Nee, für mich ist dieses Ich, was die Welt wahrgenommen hat, ne? Das Ich, was die Außenwelt wahrgenommen hat, ist immer noch das gleiche Ich.
Wie gesagt, aber es macht
nur bewusster, nur reflektierter, nur. Das ist total spannend.
Aber es macht ja auch Sinn. Du hast immer noch das gleiche Nervensystem, du hast immer noch den gleichen Körper, du hast immer noch das gleiche Gehirn, die gleiche Psyche. Es ist ja immer noch alles da. Es entwickelt sich nur weiter und wird geshaped im Laufe des Lebens. Aber es ist ja noch da.
Ja, und halt die Fähigkeit ist jetzt da, es zu beobachten.
Wo ich also aber schon merke, dass alte, ich möchte fast sagen, Anteile wieder hochkommen, ist, wenn ich Dinge mache, die ich als Kind gemacht habe.
Mhm,
dann bin ich gefühlt wieder 5 oder 10. Oder total. Keine Ahnung. Wenn ich auf einem Skateboard stehe, dann bin ich 13. Und ich habe den gleichen Spaß. Also ich bin vielleicht nicht mehr ganz so lebensmüde wie mit 13. Weil da habe ich mir gar keine Gedanken darüber gemacht, so eine Halfpipe, einen Drop-in in so eine Halfpipe zu machen, wie eine absolute, dass ich nicht einmal auf meinen Schädel gefallen bin, ist ein Wunder. Das würde ich heute nicht mehr machen. Ich würde wahrscheinlich Höhenangst bekommen, wenn ich da oben drauf stehe. Ich glaube auch nicht, dass ich die gleichen Skills nochmal entwickeln könnte, wie ich sie damals entwickelt habe. Und ich glaube auch nicht, dass all das, was ich damals gemacht habe, wenn ich es jetzt versuchen würde, wie Fahrradfahren einfach wiederkommt. Ich glaube, sowas verlernt man mit der Zeit, wenn man weniger mutig wird. Aber das Gefühl, was ich dabei habe, ist das gleiche. Wenn ich meine Playstation anmache, ist das Gefühl genau das gleiche wie damals.
Mhm.
Es ist eine kindliche, absolut unlimitierte Freude, die ich so als Erwachsene nicht in gleichem Ausmaß habe.
Ja, also ich muss aber sagen, ich hatte letztens so einen krassen Moment. Meine Geschwister haben ja sehr erfolgreich, sehr früh und sehr lange Tennis gespielt. Ja? Mein Bruder ist jetzt nebenbei auch noch Tennistrainer, hat seinen Trainerschein und leitet auch eine Herrenmannschaft und so weiter und so fort.
Steht übrigens auch auf meiner Bucketlist. Tennis lernen steht auf meiner Bucketlist. Schon seit Ewigkeiten.
Gut, dann wissen wir ja, wo wir hingehen, wenn es soweit ist. Bei uns war das damals so, ich bin in meinem Haushalt das älteste Kind gewesen und diese finanzielle Freiheit oder der Wohlstand kam erst, als ich 12 oder so war. Das heißt, meine Geschwister haben quasi die Augen aufgemacht in einer Umwelt, wo es ihnen direkt finanziell gut ging. Mhm. Das heißt, die konnten schon ab 7, ab 8 schon richtig dreimal die Woche Tennis spielen und Tenniscamps hier und das und bla und bli und blub und so, ne? So, da war ich ja 12, 13 so. Und dann haben meine Eltern es mir auch angeboten, der Fairness halber so, ey, willst du auch Tennis lernen? Und ich so, ja, ich probier's. Und dann habe ich irgendwie, glaube ich, mit 12 oder mit 13 und 14 2 Jahre lang Tennis gespielt. So Privatunterricht genommen. Aber in dieser Tenniskultur ist es so, wenn du so spät anfängst, also wenn du wirklich Turniere spielen willst und so weiter und so fort, du bist einfach mit 14 sauspät dran. Extrem spät. Und dann auch so, wenn ich dann in diese Frauenmannschaft gehen wollte, da waren alle aber schon, haben alle, seitdem sie 7, irgendwie 6 sind, irgendwie gespielt und hatte ich keinen Spaß daran. Also habe ich es sein lassen. Ne? So, und ich hatte aber die ganze Zeit den Drang, das wieder aufzunehmen. So, und mein Bruder, wir haben letztens mal besprochen, der so, komm, ich gebe dir und deiner Tochter mal eine Stunde Tennis. So, ja, okay. So haben wir letzte Woche eine Stunde Tennis zusammengenommen, was richtig Spaß gemacht hat. Das Krasse war easy. Er hat ja mit uns bei 0 angefangen. Aber ich hatte dann plötzlich, während der Ball zum Beispiel auf mich zukam und ich den Schläger in der Hand hatte, so richtige Flashbacks in mein 12-jähriges, 13-jähriges Ich zurück. Also in den Körper, so wirklich wie so kurze Überlagerungen von Vergangenheit und Gegenwart plötzlich. Ne? Das Zurennen auf dem Ball, das Ausholen, linken Arm ausstrecken, wirklich. Und mein Bruder meinte dann auch so, ey, du bist richtig gut eigentlich für so eine Anfängerin. Und ich meinte, ich hatte ja 2 Jahre, aber ich bin erstaunt, dass mein Körper das Wissen abrufen konnte. Ich meine, ich weiß, es gibt einen Memory-Effekt. Gibt es ein Muskelgedächtnis? Nichtsdestotrotz war das so, na klar, musste der Sau viel auffrischen, aber dafür, dass das letzte Mal, also dass ich das letzte Mal 13 Jahre alt war, ne, und jetzt ja 38, war das schon nicht schlecht. Ne, auch von ihm sehr stark bestätigt. Aber diese Flashbacks waren hart. Konnte ich mich dann plötzlich an Dinge erinnern, die ja ne, jahrzehntelang ja aus meinem Hirn weggewischt wurden, weil ja nicht relevant einfach. Aber dann plötzlich war das alles wieder da. Und es war richtig spannend. Da habe ich mich plötzlich ganz jung gefühlt wieder beim Spielen. Ne, bis mich meine Knie daran erinnert haben, dass ich nicht jung bin, war das echt geil, muss ich sagen.
Willst du es weitermachen?
Ich möchte schon. Das Problem ist, mein Bruder arbeitet ja Vollzeit und die Plätze im Winter sind sehr stark beschränkt. Jetzt, sein Tennisverein hat hier so eine riese aufblasbare Halle über 5 Tennisplätze aufgebaut, die beheizt ist. Aber die ganzen anderen Plätze sind ja draußen und zugeschneit aktuell. Du kannst draußen nicht spielen. Und es gibt nicht so viele Plätze nachmittags zur Verfügung, wie Anfragen da sind. Mhm. Und die Vereinsmitglieder und die ganzen Mannschaftstrainings haben Vorrang. Das heißt, das Problem liegt daran, dass er hat ja Urlaub gehabt, deswegen konnten wir mal morgens gehen. Aber ich habe halt auch gesagt, ey, bitte, ich würde voll gerne. Und dann meinte er, ich sehe es dir an, dass es dir voll Spaß macht. Aber wir müssen es auf den Sommer verlagern. Wenn es draußen mehr als genug Plätze gibt und wir einfach öfter einen Platz buchen können. Weil wir haben im System geschaut, es war einfach alles komplett voll. Und vormittags kann er halt nicht, weil er arbeitet. Also das heißt, es wird jetzt wird verschoben auf die wärmere Zeit. Ich bin gespannt. Aber wir haben jetzt ausgemacht, da er auch Paddeltrainer ist, sein Paddeltrainer-Schein gerade macht, haben wir jetzt gesagt, okay, wir gehen jetzt mal eine Runde Paddel spielen. Habe ich auch noch nie gemacht.
Und ist Paddel das gleiche wie dieses Pickleball?
Ich weiß nicht, was Pickleball ist, aber ich weiß, dass beim Paddel ist es so, dass du die Wand mitnehmen darfst im Spiel.
Okay.
Also die Wand ist
also ein bisschen Teilnehmer, so eine Mischung quasi aus Squash und Tennis, oder was?
Ich weiß nicht, ob Squash, aber ich weiß, mir wurde so erklärt, dass der Ball Also wenn der Ball einmal auf dem Boden aufdotzt, dann an die Wand geht, dann musst du ihn schlagen. Oder halt er kommt direkt auf die Wand und darf nur einmal aufdotzen, dann darfst du ihn auch bespielen, sonst nicht. So, aber die Wände spielen halt mit, du musst halt ganz anders lenken. Du musst ganz anders denken in dem Spiel.
Das ist ein bisschen was von Billard, ne?
Oh, ich liebe das ja, ne?
Ja, genau. Um die Ecke denken und Physik überlegen, in welchem Winkel schlage ich jetzt damit und so.
Und wusstest du, dass zum Beispiel Tennisspieler durchschnittlich, also 10 Jahre länger leben, aufgrund dieser Verbindung von diesem, wie heißt es, dieser Hirn-Augen-Blabla-Verbindung? Er hat es mir erklärt.
Hand,
ich habe es schon mal gelesen. Also, sobald du mit einem Schläger arbeitest, Hand-Augen-Koordination, ich weiß es nicht. Aber auf jeden Fall ist dein Gehirn einfach anders vernetzt. Und es hält es anders jung quasi, dass du, wenn du einen Schlägersport machst, sei es Tennis, Tischtennis, Badminton oder wie heißt es jetzt, Paddel zum Beispiel, dass das quasi für dein Gehirn richtig gut ist. Und das ist noch so ein Grund, wo ich mir dachte, ey, ganz ehrlich, das kann nicht schaden. Kann echt nicht schaden, das mal hobbymäßig zu machen. Ich mache es ja nur zum Spaß. Also ich liebe ja Sportarten ausprobieren, schon immer.
Also ich bin ja mehr so ein Schläger Sportart.
Ich hätte gerne Hockey gespielt.
Bei Hockey ist Hockey bin ich raus.
Nicht Eishockey, Hockey.
Beides. Feldhockey, Rollhockey, Eishockey, Hockey im Allgemeinen. Bin ich komplett raus. Aber Badminton fand ich zum Beispiel ganz toll. Squash fand ich immer ganz toll. Tennis stand immer auf meiner Bucketlist. Squash und Badminton habe ich schon gespielt, aber Tennis eben noch nicht. Ich war auch relativ gut beim ersten Mal Baseball, witzigerweise. Also alles,
das traue ich mir auch gut zu.
Alles, was so mit Schlägern zu tun hat, fällt mir relativ, oder viel, ich weiß schon lange nicht mehr gemacht, es fiel mir zumindest relativ leicht. Und ich habe das sehr gerne gemacht. Ganz im Gegenteil zu Sportarten, wo man mit Bällen anders arbeiten muss. Also Basketball, Volleyball.
Ich habe Basketball gespielt.
Also es ist nicht so, als könnte ich nicht dribbeln und den Korb treffen. Das ist schon alles cool. Aber ich mach's halt einfach nicht so super gerne. Ich habe lieber einen Schläger in der Hand. Und bei Volleyball habe ich mir immer die ganzen Handgelenke und Unterarme
Das habe ich gehasst. Ich auch. Deswegen habe ich Volleyball gehasst.
Das hat so wehgetan. Und ich muss ja, glaube ich, nicht nochmal erwähnen, dass ich einen leichten Fingernagelfetisch habe. Und das funktioniert mit Sportarten, bei denen man Bälle fangen muss, auch nicht ganz so gut, weil die gehen da schnell drauf. Und das tut sehr weh.
Deswegen, ich habe sogar mal...
Das ist nicht meins.
Nee, also ich muss sagen, bei mir ist es so, ich habe unglaublich viele Sportarten ausprobiert. Also ich habe Karate gemacht. Dann war ich im Schwimmverein. Dann habe ich Judo gemacht bis zu einer gewissen Gürtelfarbe. Dann habe ich Aerobic getanzt. Dann war ich im Basketballverein. Dann habe ich Boxen gemacht. Dann habe ich Muay Thai gemacht. Dann habe ich Hip-Hop getanzt.
Du hast aber auch Tennis, alles durch.
Tennis. Ja, aber ich bin so ein, das passt wieder zu meinem Charakter, dieses, die Unfähigkeit, mich auf eine Sache zu fokussieren, weil ich so viele Interessen habe. Und ich immer gleichzeitig alles bespielen möchte am liebsten. Und dann so ungeduldig bin und Sachen ausprobieren möchte. Und so geht's heute immer noch. Also was Sport angeht, und das Krasse ist ja, ich bin so ein Typ, ich habe immer so Vorschusstalent. Ich kann einfach bei Sportarten, bei gewissen Videospielen, bei Dingen, ich habe einfach so ein gewisses Talent für die Sachen, aber ich baue es halt nicht aus, weil Talent erschöpft sich ja irgendwann und dann musst du ja wirklich hart dafür arbeiten. Weißt du, was ich meine?
Ja, aber da stellt sich halt auch immer die Frage, ob du diesen Sport tatsächlich langfristig machen willst oder ob du einfach nur Spaß daran haben willst.
Ich habe Spaß daran.
Weil ich weiß ganz genau, was du meinst, weil ich das bei gewissen Dingen auch habe. Ich weiß nicht, ob man Billard und Dart und so ein Kram Sport nennen kann.
Boah, ich liebe Dart.
Aber in solchen Sachen bin ich einfach verdammt gut. Und zwar ohne es jemals irgendwie gelernt zu haben. Genauso wie Bowling. Alles Dinge, die mir wirklich wahnsinnig viel Spaß bereiten. Aber es würde mir den Spaß nehmen, wenn ich jetzt versuchen würde, das wirklich intensiv zu lernen und meine Skills zu verbessern. Weil ich will gar keine besseren Skills. Ich habe Spaß mit dem, was ich möchte. In Dingen, die mir einfach nur Spaß machen, damit sie mir Spaß machen, muss ich gut genug sein, um kleine Erfolgserlebnisse zu haben. Also ich könnte jetzt keinen Spaß haben, wenn ich versuche, Dart zu spielen und ich treffe nicht einmal die Dartscheibe, sondern nur die Wand. Dann hätte ich nach dem fünften Mal einfach keine Lust mehr. Ich muss auch nicht gewinnen, ich muss nur die Scheibe treffen und halbwegs gute Skills haben. Und dann habe ich daran Spaß. Aber ich habe trotzdem kein Interesse, das weiter auszubauen. Und so geht es mir bei vielen Sportarten halt auch. Wenn ich die nicht im Verein spielen will oder irgendwelche Turniere oder weiß der Geier was, dann reicht's mir, wenn ich den Korb treffe beim Basketball und ein bisschen lustig hin und her dribbeln kann. Da muss ich jetzt keine krassen Ablenkmanöver, Verteidigungs, weiß der Geier und irgendeine Spielposition lernen oder so. Weißt du, dann brauche ich es nur, um Spaß damit zu haben. Und das kann ich ja auch, ohne mich so krass drauf zu fokussieren.
Ja, es kommt halt drauf an. Bei mir ist es kommt halt drauf an, ob du in irgendeinem der Dinge so richtig deine Leidenschaft entdeckst. Ne?
Ja, das also, aber dann bleibt man, glaube ich, von alleine dabei.
Ja, also genauso wie Gewichte heben. Ich habe eine Zeit lang 4-5 Mal die Woche Gewichte gehoben und ich war so ein richtiger Technik-Nerd. Und das habe ich immer noch. Also ich weiß ganz genau, wie man es macht. Ich mache es aktuell nicht, aber ich kann dir alles zur Haltung sagen, zu wie du deine Gelenke eindrehst, das, bla, bla. Also ich will es dann wirklich wissen in der Hinsicht. Ne? Aber ja, ich glaube, wenn man sich vertiefen möchte, außer die Lebensumstände halten einen davon ab oder man lässt die Lebensumstände, lässt zu, dass sie einen davon abhalten, weil eigentlich ist es ja dumm, mit Sport aufzuhören, egal wie, weil egal welchen Umstand du hast, Sport wird dir helfen dabei. Ne, egal ob Stress, egal was auch immer, Gesundheit, insofern du jetzt kein Football, American Football spielst und wie jedes Mal, oder Handball, Leute, Handball ist ja Kampfsport Handball ist Kampfsport mit einem Ball, easy. Ist Kampfsport mit einem Ball. Die haben die schlimmsten Verletzungen überhaupt. Wirklich. Ich habe auch Krav Maga gemacht.
Ich möchte ganz kurz an dieser Stelle erwähnen, dass Sport nicht bei jeder gesundheitlichen Situation hilft. Solltest du also
natürlich
krasse Probleme mit Nebennieren haben oder CFS oder irgendwas in die Richtung, dann bitte nicht.
Dann nicht.
Wollte ich nur kurz gesagt haben.
Auch wichtig, ich meine jetzt als, sagen wir mal, als normal gesund, als durchschnittlich gesund, auch immer das heißt. Dass du natürlich, klar, wenn du jetzt irgendwie, viele hören ja auf, weil Lernstress, weil Arbeitsstress vielleicht und so. Und jetzt mal ohne irgendeine Diagnose, weil das Leben oder der Alltag einen so einbindet mit Kids, dabei würde ja auch der Sport dabei helfen, Stress abzubauen, wenn du es nicht übertreibst. Weil mein Trainer hat immer zu mir gesagt, Monja, der Sport soll als Stressabbau dienen. Du musst den so integrieren, dass er dir hilft, Stress abzubauen. Der darf kein Faktor sein, der dich auch stresst. Dann machst du es falsch. Das war halt immer das, was er zu mir gesagt hat. Ne?
Muss man auf jeden Fall, ich bin ja auf der Suche gerade mit meiner Tochter nach ihrer Sportart. Ist auch schwierig. Wir haben auch so viel angefangen schon
wieder. Wenn sie nach dir kommt, ich wollte gerade sagen.
Weiß ich nicht, das finden wir gerade raus. Ja, sie ist auch so. Wir haben es schon so 4 Sportarten durchprobiert. Tatsächlich. Bei manchen war sie nicht so gut, bei anderen hatte sie schon Talent, aber da gab es irgendwie andere Umstände, wie zum Beispiel, keine Ahnung, ich wollte ja unbedingt, dass sie Touren macht. Warum? Weil ich wollte ihr so eine Grundmuskulatur von Kind an mitgeben. Eine Grundflexibilität und Muskulatur. Die bleibt ja dann bestehen. Das wird so dein Grundgerüst, wenn du sehr früh anfängst.
Ja, als jemand, der damit früh angefangen hat, ja.
Ja, das Problem ist, Isi, dass diese Turnwelt einfach so hart leistungsorientiert ist und so unreflektiert. Sie waren im Geräteturnen, da wurden die Kinder angeschrien, da wurden die wurden niedergemacht, der Letzte ist ein Schwächling, der Letzte ist bla. Und das Problem ist, ich habe nichts gegen strengeren Ton, aber ich habe was dagegen, wenn es auf Selbstwertgefühl geht. Wenn extra Methoden genutzt werden, die das Kind erniedrigen, um es dann zu besserer Leistung zu treiben. Und damit habe ich ein Problem.
Das ist aber in allen Leistungssportbereichen sehr ähnlich, weil das halt Trainingsmethoden sind, mit denen die schon immer arbeiten. Was ich aber noch in Erinnerung habe, ist, ich habe rhythmische Sportgymnastik gemacht, als ich klein war.
Oh ja.
Und die Geräteturner waren eine Halle weiter. Und dass da viel gebrüllt wurde und gedrillt bis zum
Gehtnicht mehr. Sie waren gerettet schon.
Das habe ich sogar noch im Kopf. Und habe gedacht, auf gar keinen Fall. Auf gar keinen Fall will ich in diese Halle. Bei mir in der Halle war es angenehmer. Also ich wollte nur gesagt haben, vielleicht ist ja rhythmische Sportgymnastik was.
Ja, ich wollte gerade sagen.
Es ist ein Leistungssport. Ja. Aber es gibt ja auch Vereine, die nicht unbedingt auf Meisterschaften trainieren. Weil bei mir und vielen anderen, die da mit mir damals dort waren, ging es nicht um Turniere und um Meisterschaften und um keine Ahnung was, sondern einfach darum, das zu lernen. Und vor allen Dingen ist es auch weniger gefährlich, als auf so einem Barren rumzuspringen, weil das ist ja eine Bodensportart. Du wirst halt super gelenkig, du spielst ein bisschen mit Bällen und mit Bändern und mit so Kegeldingern und dann ist gut.
Ja, Mina, sie war am Geräteturnen und hat sich auch echt gut gemacht, ne, wirklich. Es war echt das Thema von dreimal die Woche Training und zwar bis 19 Uhr mit einem Grundschulkind, ne. Dann war das, so, dass die erwartet haben, dass du in den Ferien dein Kind auf die Feriencamps schickst. Das war so, und ich würde gerne mein Kind auch mal sehen.
Dann sind die aber
auch mal gerne sehen.
Richtig krass, ja. Hochleistungen.
Ja, sind die auch. Die sind auch relativ gut. Und da habe ich gemeint, ey, nee, sorry. Das ist nicht, dass ich von meinem Kind nicht dreimal die Woche irgendwie, ich habe eh schon so wenig von ihr, ne? Dann dreimal die Woche plus Woche, nee, hau ab. Ne? Und dann vor allem die Trainerin, die war so hart unreflektiert, diese richtig alte Schule, diese, also eine alte, so eine alte, ruppige, hessische Dame. Ja.
Aber das sind die, die Leute zum Erfolg bringen. Und deswegen musst du bei so Leistungssportsachen immer aufpassen. Ich habe auch relativ lange getanzt und auch da gab es einen krassen Unterschied. Bei Tanzsportarten, die tatsächlich Leistungssport sind, also Turniertanzen, Standard und Latein beispielsweise, herrscht ein anderer Ton, als wenn du Hip-Hop-Klassen besuchst. Diese Standard-Kids, auch in, als, wie alt war ich da, 11? Die sind mit blutenden Füßen darum. Die hatten jedes dritte Wochenende hatten die Turniere, auf die die sich vorbereitet haben und so weiter. Es war wirklich, die haben gedrillt bis zum geht nicht mehr. Es gibt für diese Kids nichts anderes als Turniere.
Nee, da bin ich raus als Mutter. Aber
das ist halt der Punkt. Da musst du halt einen Verein finden, der nicht so auf Leistung und Turniere geht, weil wenn du das nicht als Leistungssport machst, dann ist das eine andere Welt.
Ich finde schon okay, wenn sie auf Turniere gehen möchte, ne, und so. Aber es geht darum, wie gesagt, wie sind die Methoden, ne, und dieses dauerhaft Erniedrigen, da bin ich raus, weil ich wäre ja fast an die Google gegangen. Ich bin da hingegangen und gesagt, ey, ist okay bei dir da oben, ne? Ja, aber nicht gemeint, ja, nee, aber deine Begriff ist nicht in Ordnung. Und da hatten wir noch so eine Grundsatzdiskussion über das N-Wort, dass sie gesagt hat, sie lässt es sich nehmen, es genauso weiter zu sagen.
In welchem Zusammenhang denn?
Mit den Dickmanns und so weiter.
Ah, ja. Okay.
Aber sie hatte im Training zwei schwarze Mädchen. Und ich habe gesehen, dass sie das gehört haben. Und ich habe gesagt, meinen Sie, ich vertraue Ihnen mein Kind auf irgendeinem Camp an? Hier. Auf gar keinen Fall. Auf gar keinen Fall würde ich ruhigen Gewissens zu Hause bleiben und mein Kind mit der auf ein Camp schicken, so wie die drauf ist. So, ja, und dann hatten wir noch einen anderen Verein, da war es Gymnastik,
rhythmische Sportgymnastik, nein?
Ich glaube, ja.
Ja, doch.
Und da waren die Trainerinnen, es waren so zwei Russinnen und die Methoden waren auch russisch, ich sag's dir.
Russinnen, Ukrainerinnen, egal ob in Standard und Latein, rhythmische Sportgymnastik, alle möglichen Formen von Bodenturnen, Akrobatik, weiß ich nicht. Das sind die krassesten Maschinen.
Die sind Maschinen,
100%. Aber die sind auch nur auf Leistung, erste Plätze, Goldmedaille gepolt. Das sind richtig harte Maschinen. Ich hatte mal eine im Cheerleading. Ich war ja zwischenzeitlich nochmal Cheerleader. Ich bin ja ähnlich wie du, ich habe ja alles durch als Kind. Aber ich glaube gar nicht so richtig, du hast ja gesagt, du hast irgendwie dich ausprobieren und deine Leidenschaft irgendwie finden wollen und so. Ich hatte nur einfach schnell keinen Bock mehr. Ich hab was ausprobiert, hab festgestellt, nö, that's not it, das macht mir keinen Spaß, ciao. Während andere dazu gezwungen wurden, Dinge durchzuziehen, die sie angefangen haben, haben meine Eltern mich einfach nicht dazu gezwungen, weshalb ich ständig mit irgendwelchen Sachen angefangen und damit aufgehört habe. Worauf wollte ich hinaus? Cheerleading. Da hatte ich als ich das erste Mal damit angefangen habe, ich glaube, ich war auf dem Frankfurt Galaxy Footballspiel damals und dann hat mich Und dann gab es so einen Bereich von so Cheerleadern, aber gar nicht Galaxy-Cheerleader, weil die tanzen ja nur. Die machen ja keine Akrobatik. Ich weiß nicht, ob sie es heute machen, aber früher zumindest nicht. Aber es war irgendwie so ein Cheerleading-Bereich in diesem Family-Bereich vor dem eigentlichen Stadion. Und da konnte man sich so ausprobieren und so Sachen machen und so. Und irgendwie hatte diese Frau gesehen, dass ich da einen Spagat gemacht habe. Weil das noch ein Überbleibsel von der rhythmischen Sportgymnastik war. Und ich meine, die hätte irgendwie gesagt, ich soll vorbeikommen und bla. Und dann hat die mir das irgendwie schön geredet. Und dann sind wir dahin. In meinem ersten Trainingstag hat die Frau mich dazu gezwungen, oder was heißt gezwungen? Die hat mich nicht gezwungen, es ging nicht um Leben und Tod, aber ich war 11 oder so. Und ich wollte nicht Nein sagen. Und die war auch so eine, ich weiß nicht, ob sie Russin war oder aus der Ukraine, aber die war richtig krass. Und die hat auch noch so ein bisschen gebrochenes Deutsch und ein sehr starkes R. Eigentlich super lieb, die Frau. Die war auch sehr klein und sehr zierlich, aber die war einfach so dominant und so laut und so angsteinflößend, diese Frau. Die hat mich dazu bekommen, in meiner allerersten Trainingsstunde einen Flickflack zu machen. Ich habe davor in meinem Leben noch nie einen Flickflack gemacht. Die hat mich so lange bearbeitet, bis ich einen Flickflack gemacht habe.
Akrobatik.
Ja.
Das würde ich gern machen. Auch für die Mine. Aber erzähl weiter, weil du gerade Flickflack gesagt hast. Danke für diesen Erinnerung. Das schreibe ich mir gleich auf.
Flickflack. Aber die hat mich gedrillt bis zum geht nicht mehr. Erst hat sie mich, weil der erste Sprung, den du rückwärts machst, ist angsteinflößend, wenn du das noch nie gemacht hast. Und natürlich saß sie in der Hocke und hat mich gestützt und so, damit ich nicht mir das Genick breche. Aber trotzdem, diese Überwindung, die einen das kostet, nach hinten Kopf, also es ist wirklich, es ist das allererste Mal, ich weiß das doch, als wäre es gestern. Und dann machst du das so lange hintereinander, immer wieder, immer wieder, immer wieder, 30, 40, 50 Mal, bis es sicherer wird. Und dann nimmt sie immer weniger, macht sie den Arm immer weiter weg und stützt sich immer weniger. Das hat die mit mir so lange gemacht, bis ich den ersten Flickflack komplett alleine gemacht habe, an diesem Tag.
Krass.
Die war richtig hardcore, die Frau. Und dann bin ich ja nicht mehr
krass.
Hin. Bis es eine andere Trainerin gab. Und dann bin ich wieder hin. Ich hatte so Angst vor dieser Frau. Wirklich.
Ja, mein Hauptaugenmerk ist gerade eine neue Sportart für sie finden, auf die sie Bock hat. Weil Boxen haben wir bis vor kurzem gemacht. Jetzt hat ihre Lieblingstrainerin aufgehört, die das auch echt gut gemacht hat. Für die bin ich auch in eine andere Stadt gefahren. Wir müssen mal schauen. Ne? Ich habe nach Basketball gefragt. Mal gucken, ob ich da einen Basketballverein finde.
Ich glaube, verschiedene Sportarten können einfach viele verschiedene Dinge mit sich, also Vorteile mit sich bringen. Wenn du so Tanzen, Bodentouren, Akrobatik, rhythmische Sportgymnastik etc. pp. Sind einfach sehr gut für Balance, sind sehr gut für Körperspannung.
Innere Muskulatur,
Rücken. Chormuskulatur vor allen Dingen.
Ja, das will ich ja für sie. Ich wünsche mir das für sie. Danach soll sie machen, was sie will.
Und weiß auch Gelenkigkeit, wie heißt das? Heißt das so?
Flexibilität.
Danke. Weil das nimmt einem niemand mehr. Wenn du damit früh genug anfängst, das hast du dein Leben lang. Während aber andere Sachen wie Boxen beispielsweise ganz andere Muskeln, ganz andere Hirnbereiche brauchen und auch geil sind. Also ich glaube, dass da jede Sportart verschiedene Vorteile mit sich bringt. Und wenn man es schafft, da die geilsten zu kombinieren,
genau das will ich ja auch.
Dann ist geil.
Genau das möchte ich. Ja. Auf jeden Fall auf meiner Bucketlist sporttechnisch. Ich würde auf jeden Fall noch mal gerne wirklich sowas wie Akrobatik ausprobieren. Aber erstmal muss ich mich um meine Mobilität kümmern, weil ich bin so flexibel wie ein Besen aktuell, wirklich. So, das ist kein Spaß mehr, wirklich aktuell. Das ist so ganz schlimm. Damit ich da die Verletzungsgefahr wieder runterdrehe. Und deswegen ist so mein Plan, dass Mobilität, Flexibilität, Grundmuskulatur aufbauen und danach mich nach einer Sportart umschauen, auf die ich Bock habe. Sei es wieder tanzen gehen, sei es im Sommer Tennis spielen oder Paddel spielen. Ich habe auch vor 4 Jahren mal einfach mal random wieder mal Schwimmunterricht genommen, weil ich rückwärts kraulen lernen wollte. Und ich bin ja so ein Technikfreak bei sowas. Ich muss die Technik beherrschen.
ich muss die verstehen und ich muss die beherrschen. Vorher mache ich es nicht. Genau, bin mal gespannt, wo mich da meine Reise hinführt. Und ihre Reise auch. Und was? Du hast ja gesagt Tennis.
Nee, was? Ja, auf meiner Bucketlist steht einiges mehr als Tennis. Aber ich habe, würde ich gerne wieder anfangen zu tanzen. Ich habe ja mein halbes Leben lang getanzt und irgendwann aufgrund von Karriere und so hat das nicht mehr hingehauen. Und da würde ich auch ganz gerne wieder in alle Bereiche gehen. Ich würde gerne High Heel Classes machen. B, würde ich ganz gerne wieder Standard und Latein machen. Und C, würde ich ganz gerne wieder in Richtung Hip-Hop und so ein bisschen, wie heißt denn das? Dancehall. Hip-Hop und Dancehall. Also eigentlich alle Bereiche, die ich früher gemacht habe.
Ja.
Wenn ich nicht schon so alt wäre, würde ich auch ganz gerne wieder anfangen mit Cheerleading. Aber ich habe mir so viele Verletzungen zugezogen damals. Und das ist eine aufgrund des großen Akrobatikanteils und die ganzen Stunts und Pyramiden und Backflips und Flip. Also das ist wirklich, das ist keine Sportart, die du machen kannst, wenn du dich nicht verletzen möchtest. Deswegen, auch wenn ich das vermisse, kann ich in dem Alter, das riskiere ich nicht mehr jetzt in dem Alter. Und ansonsten Golf steht noch auf meiner Liste. Golf habe ich noch nie gespielt. Ich würde ganz gerne auf so ein, ich habe vergessen, wie das heißt, es gibt so Abschlagplätze, wo du nichts anderes machst, als den Ball in die Ferne.
Ja, hier, wir haben hier den Neuhof in der Nähe von Isenburg.
Ja.
Das ist da Richtung Götzenhain. Da ist hier ein großer Golfplatz, wo man Golf lernen, spielen kann und so weiter und so fort.
Doch Golf, ich glaube, es ist eine Herausforderung, weil es so ruhig ist und strategisch. Und ich glaube, das ist ganz cool. Weil
ich habe das Gefühl, beim Zuhören falle ich vielleicht in den Schlaf.
Weil alles, also, was ich sonst so mache, ist Action. Und ich glaube, das ist Meditation des Sportes.
Meinst du?
Ist Golf.
Ich glaube nicht easy.
Ich glaube schon.
Ich glaube zum Beispiel auch jetzt bei der Tennisstunde mit meinem Bruder, ich bin in so einen Hyperfokus reingefallen. Ich war eine Stunde lang im Hier und Jetzt und war so hyperfokussiert. Das hat sich auch schon fast meditativ angefühlt, weil es so ein Flow war. Ja, aber also ich bin mir gespannt, was du dann eines Tages über Golf berichten wirst. Ich gebe ja alles bekommt von mir eine Chance. Von daher, ich würde vielleicht sogar mal mitkommen.
Aber ich habe es einfach noch nie gemacht und so ruhige Sachen.
Das reizt mich halt null.
Die man alleine macht, mehr oder weniger, wie Golf, Bogenschießen steht auf meiner Liste.
Oh ja, ich will auch. Bogenschießen will ich auch.
Schießen unbedingt. Im Allgemeinen steht auf meiner Liste.
Ja. Ich will sogar am Bogenschießen.
Alles Dinge, die auf meiner Liste stehen. Also meine Liste ist wirklich lang. Ich hab ja noch ein paar Lebensjahre vor mir. Also hab ich Zeit, das alles nacheinander abzuarbeiten.
So. Okay. Ich würde sagen,
Feierabend.
Feierabend. Ist gut jetzt.
Ja, ich habe jetzt auch langsam Hunger.
Ja, sehr schlecht. Das heißt, du musst sofort essen.
Ja, I know. Mein Magen knurrt. Also, wir hören uns nächste Woche wieder.
So sieht's aus.
Und ihr denkt alle dran, den Podcast zu bewerten und zu
bitte
liken,
Leute,
und zu abonnieren, was man halt mit so Podcasts machen kann. Je nach App kann man da ja andere Sachen. Ihr wisst schon, was ihr zu tun habt. Und Feedback schicken, Themenwünsche schicken und so, auch immer. Gern gesehen.
Okay.
Bis nächste Woche.
Tschüss.